Liebe Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort und zu Hause am Schirm, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Georg Endle. Das Thema des heutigen Tages ist etwas, was für mich als Labormediziner natürlich extrem exotisch klingt, das Mikrobiom und wie man es beeinflussen kann. Deswegen freue ich mich besonders auf den Vortrag. Und ich darf gleich den ersten Vortragenden begrüßen, Dr. Nikolaus Gachet. Er ist Arzt und Geschäftsführer eines Start-ups, das sich mit der Mikrobiomdiagnostik beschäftigt, von MyBioma. Und er wird uns ein bisschen über die technischen Grundlagen etwas erzählen. Und etwas, ich hoffe, es ist auch für mich als Labormediziner verständlich, wie das Ganze funktioniert. Bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank auch an Labor Sativ für die Einladung heute. Ja, ich freue mich sehr. Ich werde jetzt die ersten 15, 20 Minuten nutzen, ein bisschen über die Sequenzierungstechnik zu reden und auch zu zeigen, wie eigentlich die Mikrobiomdiagnostik so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und dann in weiterer Folge wird meine Kollegin mehr über die Interventionen auf der Ernährungsseite reden und dann haben wir noch den medizinischen Teil über den Einfluss durch Medikamente und andere Interventionen. Nur kurz vielleicht zu uns, also ich komme von MyBioma oder Biome Diagnostics heißen wir eigentlich. Wir sind eine Firma, ich habe sie gegründet 2018 mit meiner Mitgründerin der Barbara, mit dem Hintergrund, dass wir die Mikrobiomanalytik im Endeffekt weiter vorantreiben möchten. Wir möchten schauen, dass wir das Mikrobiom von der Labbench in die Klinik bringen und da auch Algorithmen bzw. auch am Ende des Tages gute Indexe entwickeln können, mit denen man noch den Menschen weiterhelfen kann. Zu mir, ich bin Mediziner vom Hintergrund her, allerdings war ich immer schon sehr technisch interessiert, programmiere, seit ich ein kleines Kind bin und das ist im Endeffekt im Mikrobiombereich etwas extrem Spannendes, weil wir da mit irrsinnigen Datenmengen arbeiten. Meine Kollegin, die Frau Matzner, ist seit 5 Jahren bei uns und ist für alle Partnerschaften in der Firma zuständig, auch für Ärzte, für jegliche Art der Kooperationen und ist vom Hintergrund her Ernährungswissenschaftlerin, was irrsinnig eng mit dem Mikrobiom natürlich verbunden ist. Ich möchte nur ganz kurz einen Einblick geben, als Verständnis, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Wir haben auf der einen Seite beschäftigt sich unsere Firma mit Darmgesundheit grundsätzlich. Das heißt, wir haben einen Test entwickelt, der das Darmmikrobiom analysiert und daraus auch mittels KI auch Vorhersagen für bestimmte Erkrankungen treffen kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch 2 Produkte entwickelt, die möchte ich aber auch nur klein auf der Seite darstellen. Das sind sozusagen auf der einen Seite ein Präbiotikum und andererseits ein Probiotikum, ein ganz spezifischer Stamm, den wir letztes Jahr gelauncht haben. Spielen bei uns eine sehr, sehr kleine Rolle am Ende des Tages. Es ist nur, schließt unser Portfolio so ein bisschen ab, wenn es um das Thema Darmgesundheit geht. Denn Präbiotika, werden wir dann später hören, haben eine irrsinnig relevante Rolle bei der Behandlung von Erkrankungen beziehungsweise auch sogar beim Therapieansprechen. Und Probiotika, besonders beziehungsweise ein ganz spezifisches Bakterium, das Lactobacillus plantarum 299V, kommt aus Schweden, wird seit 50 Jahren untersucht und ist schon in über 80 klinischen Studien auch zum Thema Reizdarmsyndrom untersucht worden. Und da haben wir auch die Möglichkeit bekommen, das unseren Kunden zugänglich zu machen. Wir haben noch eine ganz andere Seite, die medizinische Seite, wo wir auch uns mehr auf das Thema Krebs fokussieren. Krebs ist irrsinnig eng mit dem Mikrobiom verbunden und da konnten wir vor ein paar Jahren einen Test entwickeln, der nennt sich BIOME-1, der das Ansprechen auf eine Krebsimmuntherapie vorhersagen kann, auf Basis von Stuhlproben und auf einer Mikrobiomanalytik am Ende des Tages. Und das ist für uns irrsinnig spannend, weil man da auch einfach erkennt, wie das Mikrobiom mit dem Immunsystem zusammenhängt und auch eben in weiterer Folge, wie dadurch durch die Veränderung des Mikrobioms auch das Ansprechen beeinflusst werden kann. Wir arbeiten auch noch an einem Test für Darmkrebsfrüherkennung. Hier läuft noch eine Studie mit Burgenland und Niederösterreich und da ist das Ziel, dass wir auch eine Alternative zu den bisherigen Vorsorgetests haben, die auf Basis des Mikrobioms Darmkrebs frühzeitig erkennen können, besonders in früheren Stadien und man da auch rechtzeitiger eingreifen kann. Aber jetzt gehen wir hauptsächlich zu dem Thema, das uns beschäftigt, nämlich das Darmmikrobiom. Nur mal, um alle hier abzuholen, das Darmmikrobiom, wenn wir davon sprechen, Mikrobiom, Mikros ist klein, Biom, Bios ist Leben, das kleine Leben. Und da sprechen wir von den ganzen Pilzen, Bakterien, Viren, Archaeen etc., die im Endeffekt auf unserer Haut, in unserem Körper leben, in unserem Darm zum Großteil, aber genauso auf den Augen, in der Lunge etc. Und am Ende des Tages, wenn man diese ganzen fremden Zellen im Endeffekt zusammenzählt, dann gibt es zwar auch variierende Zahlen, abhängig von Studien, aber kann man dem Ganzen schon ein gewisses Gewicht geben, nämlich schon fast 250 Gramm. Das ist im Endeffekt so viel wie, beziehungsweise ist etwas, was man eigentlich schon fast ein eigenes Organ beschreiben könnte. Das, was ich immer extrem spannend finde, wenn man den Körper hernimmt, der Körper ist im Endeffekt insofern ein Körper, der aus fremden Zellen großteils besteht. Also 57% unseres Körpers sind eigentlich fremde Zellen. Also wir sind im Endeffekt ein Transporter von Bakterien, Viren etc. Und bestehen mehr aus dem Mikrobiom als eigentlich aus unseren eigenen menschlichen Zellen. Nur natürlich sind sie viel, viel kleiner und dementsprechend sieht man sie jetzt ja auch nicht auf der Haut, sondern hauptsächlich sehen wir hier die Epithelzellen von unserer Haut. Das Spannende ist allerdings, dass die genetische Bandbreite oder die genetische Menge von den Bakterien oder vom Mikrobiom grundsätzlich 200 Mal größer ist als von unseren menschlichen Zellen. Das heißt, die können viel mehr natürlich unterschiedliche Proteine produzieren, viel mehr unterschiedliche Rollen einnehmen und dementsprechend sollte auch nicht unterschätzt werden, wie relevant sie eigentlich dann doch sind. Mit dem Mikrobiom kennt man natürlich jetzt schon noch den Begriff. Das Thema hat mit der Sequenzierung irrsinnig Schwung oder Aufschwung bekommen und es haben dann auch die ersten Studien angefangen, die das Mikrobiom in Verbindung mit unterschiedlichen Erkrankungen gebracht haben. Und ich habe hier nur ein Bild gebracht, um mal zu zeigen, wie eigentlich das Mikrobiom mit unterschiedlichen Erkrankungen oder dass es auch schon mit unterschiedlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde. Sei es einerseits Darmerkrankungen, natürlich chronisch entzündliche Darmerkrankungen, genauso aber bis hin zu neurologischen Themen, Depression, Alzheimer etc., haben alle schon sozusagen Muster im Mikrobiom mit diesen Erkrankungen verknüpft. Und das Spannende oder die große Frage ist natürlich, was kann man da machen? Kann man durch die Änderung des Mikrobioms am Ende des Tages auch die Krankheit beeinflussen? Wie hat das Ganze angefangen? Im Endeffekt, sehr bekannt sind natürlich die Kulturmedien. Das war noch vor knapp 150 Jahren. Robert Koch hat versucht, Mycobacterium tuberculosis zu kultivieren. Das Bakterium am Ende des Tages, das ja Tuberkulose auslöst und ist da durch seinen Assistenten natürlich, den Herrn Petri, im Endeffekt zur Entwicklung der Petrischale gekommen. Ein Nährboden am Ende des Tages, der es ermöglicht, bestimmte Bakterien zu züchten und die dann auch phänotypisch zu charakterisieren. Hat natürlich den Vorteil, dass ich dann auch bestimmte Bakterien identifizieren kann, mir sie unter Mikroskop anschauen kann, mir die Morphologie auch anschaue, sie färben kann etc. Aber natürlich den großen Nachteil, dass ich nur Bakterien kultivieren kann, die auch wirklich kultivierbar sind und dadurch eigentlich irrsinnig viele verloren gehen, denn der Großteil in unserem Darm ist eigentlich nicht kultivierbar. Jetzt ist es dann von dort, also das war natürlich die Methodik, die hauptsächlich verwendet wurde und dann hat in den 70er Jahren eine neuartige Sequenzierungsmethode sich etabliert, nämlich die Sanger-Sequenzierung und die war sozusagen die erste wirklich gute Methode, um die DNA zu analysieren. Da wurde die DNA fragmentiert und versucht, Fragment zu Fragment auszuwerten. Irrsinnig zeitintensiv und arbeitsintensiv. Es gab das Human Genome Project beispielsweise in den 90er Jahren, hat Milliarden gekostet und man hat versucht, das Genom, das humane Genom, komplett zu entschlüsseln. Und das hat am Ende des Tages eine ganze Dekade gebraucht, um das zu schaffen. Während heutzutage im Endeffekt man das menschliche Genom binnen ein paar Stunden für ein paar hundert Dollar mehr oder weniger auswerten kann. Und das war dann möglich durch den Aufschwung des Next Generation Sequencings. Das ist diese Maschine hier von der Firma Illumina beispielsweise. Ist sogar ein Bild direkt aus dem Labor von Labors.at, die dort eine Sequenzierungsinfrastruktur aufgebaut haben. Ein Ferrari der Labormedizin, wenn man so nimmt, weil sie einerseits irrsinnig Hightech ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schön ausschaut. Das, was hier passiert, ist, dass die DNA genauso fragmentiert wird, nur wird sie parallel millionenfach gleichzeitig ausgewertet. Das heißt, ich kann 100 Millionen DNA-Stränge beispielsweise gleichzeitig innerhalb von ein paar Stunden auswerten. Und nachdem das Mikrobiom auch hunderte, tausende unterschiedliche Arten ausmacht, ist das eine Methodik, die fürs Mikrobiom ideal geeignet ist. Und man hier auch innerhalb kürzester Zeit zu Ergebnissen kommen kann und auch mit viel, viel geringeren Kosten. Wenn wir uns das auch hier sozusagen anschauen, ich finde das immer ganz spannend, einfach um zu sehen, wie sehr die Sequenzierungslandschaft auch an Fahrt zugenommen hat. Dass am Anfang war es irrsinnig mühselig, im Endeffekt Basen auszuwerten. Also wirklich die GTCAs, die man noch kennt, die sozusagen das menschliche Genom ausmachen, die auszuwerten, war am Anfang ein sehr träger Prozess. Jetzt kann man eben mittlerweile pro Maschine, also Illumina entwickelt die Maschinen immer weiter und weiter. Die neuesten Maschinen können teilweise eben 100 Millionen plus Reads innerhalb kürzester Zeit auswerten. Und auch die Kosten sind auf der anderen Seite drastisch gesunken. Das heißt, eine Analytik ist auch deutlich günstiger geworden, hat natürlich der Wissenschaft auch irrsinnig Rückenwind gegeben. Und was oftmals passiert bei der Mikrobiomanalytik bzw. bei der Sequenzierung grundsätzlich ist, dass man die Proben poolt. Das heißt, ich analysiere trotzdem meistens mehrere Proben, um die Analytik auch dann am Ende des Tages auch für die meisten Menschen auch möglich zu machen und zu einem sehr preiseffizient. Die Sequenzierung selber im Mikrobiom, simplifiziert dargestellt, unterscheidet in sich in zwei Bereichen, die 16S-Sequenzierung und die Shotgun-Sequenzierung. Und 16S nennt man auch zum Beispiel Amplicon-Sequencing. Das ist beispielsweise der obere Teil, der dargestellt wird. Das heißt, was hier passiert ist, oder passiert, man nimmt eine Stuhlprobe, extrahiert die DNA. Und beim Amplicon Sequencing schaue ich mir ein ganz bestimmtes Gen an, nämlich das 16S-Gen. Und das ist ein Gen, beziehungsweise auch spezielle Varianten, aber das ist ein Gen, das in allen Bakterien vorkommt. Und das ist ein Gen, das erstens alle Bakterien besitzen und aber auch sehr, sehr spezifisch für die Bakterien sind. Das heißt, es ist mehr oder weniger wie ein Fingerprint oder ein Barcode für jedes Bakterium. Und auf diese Art und Weise kann ich eben, wenn ich mir nur dieses eine Gen anschaue, sehr gut schon sagen, um welches Bakterium handelt es sich. Bis zu einer bestimmten Genauigkeit, weil ich natürlich nicht die komplette DNA mir anschaue, aber eben einen ganz speziellen Bereich, und der ermöglicht es mir schon mal zu wissen, okay, hier befindet sich die Gattung oder die Gattung. Auf der anderen Seite habe ich Metagenomic Sequencing. In dem Fall schaue ich mir die gesamte DNA an. Das heißt, ich schneide die gesamte DNA der Bakterien in kleine Fragmente, gebe sie auf die Illumina, und also die Sequenzierungsmaschine, und bekomme dann am Ende des Tages eben, wie rechts unten dann dargestellt, tausende kleine Puzzleteile, die dann ausgewertet werden müssen. Und das ist natürlich auch eine der Problematiken beim Metagenomic Sequencing, also bei dem, wo ich mir alle Sequenzen anschaue, dass ich versuchen muss, von diesem großen Puzzle dann die einzelnen Bakterien zusammenzustellen. Und da passiert natürlich viel Overclustering, das heißt, dass dann auch vielleicht Stränge aneinander gelappt werden oder verbunden werden, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen, und kann dadurch auch Ungenauigkeiten mit sich bringen. Hat aber den riesen Vorteil, ich habe die gesamte DNA und ich kann natürlich davon auch dann auch mehr über die Bakterien verstehen, mehr über die Funktionen, mehr über welche Proteine denn eigentlich die Bakterien produzieren. Ja, wie läuft grundsätzlich so eine Analyse ab? Der Patient bekommt normalerweise ein Entnahmeset. Das heißt, das ist ein ganz einfacher Stuhlset. Der große Unterschied ist, es ist ein Röhrchen mit einem Wattestäbchen, denn für die DNA-Analytik ist wirklich nur eine kleine Probenmenge notwendig. Und die Stuhlprobe wird dann an das Labor verschickt und dort passiert dann eben diese Sequenzierung. Und das heißt, als erstes die DNA wird extrahiert, die Zellen werden freigemacht oder eröffnet, die DNA wird dann aufbereitet und abhängig von der vorherigen Analyse, sei es jetzt Amplicon oder Metagenomic Sequencing, wird einerseits entweder ein einzelnes Gen im Endeffekt amplifiziert oder es wird versucht, sich die ganze DNA anzusehen. Der große oder der herausfordernde Teil, und das ist der Teil, mit dem wir uns eigentlich hauptsächlich befassen bei Mibioma, ist die Bioinformatik und die Machine Learning Algorithmen. Und das ist das auch, wofür wir brennen und was wir extrem spannend finden. Denn aus einer Analyse kommen wirklich, das kann man sich so vorstellen, Gigabyte an genetischen Daten raus. Ich habe das versucht, so ganz links darzustellen. Es ist zwar sehr klein, aber man sieht, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von so einer Rohdatei im Endeffekt, die aus der Sequenzierungsmaschine rauskommt. Und man kann am Anfang noch im ersten Block im Endeffekt erkennen, da kommen so G, T, A, Cs. die Basen schön vor und das ist im Endeffekt die analysierte DNA in dieser Maschine an einer bestimmten Position. Und der zweite Block unterhalb beschreibt dann die Qualität, weil natürlich die Maschine kann nie mit einer hundertprozentigen Genauigkeit sagen, dass es sich jetzt um ein G oder ein T oder ein C handelt. Und dementsprechend ist da immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dabei. Und das versucht man im ersten Schritt auch grafisch mal darzustellen. Das ist auf dem zweiten Bild wird das gezeigt. Wird der DNA-Strang im Endeffekt auf der X-Achse aufgelegt und dann die Y-Achse beschreibt die Qualität dieses DNA-Strangs. Und man sieht, die Qualität, desto höher im grünen Bereich es ist, desto sehr wahrscheinlich handelt es sich wirklich um diese Base, die identifiziert wurde. Und zum Ende hin nimmt dann die Qualität ab. Und deswegen gibt es dann auch ein paar Tricks in der Bioinformatik. Das heißt, wie kann ich jetzt diese DNA hinten retten, die vielleicht von der Qualität her abnimmt. Man kann dann zum Beispiel die DNA auch von der anderen Seite nochmal sequenzieren und dann das überlappen. Und das ist etwas, womit wir uns großteils beschäftigen, ist eben, wie kann ich diese DNA, die DNA-Daten dann umwandeln in ein Format, das ich am Ende des Tages ganz rechts dann habe, die unterschiedlichen Bakterienarten, die eigentlich drinnen vorkommen in der Probe. Das heißt, die DNA, sobald wir einen qualitativen Strang haben, wird er dann abgeglichen mit einer taxonomischen Datenbank. Und die taxonomische Datenbank ermöglicht es uns sehr gut zu identifizieren, handelt es sich jetzt zum Beispiel um Lactobacillus, um einen Ruminococcus etc. Und zusätzlich bekommen wir nicht nur diese qualitative Information, sondern auch die Quantität. Das heißt, wir wissen genau, wie viele Lactobacillen sind zwischen der Probe verglichen zu den anderen Bakterien, weil wir eben uns die gesamte, weil wir natürlich die Stuhlproben uns im Gesamten ansehen. Der zweite Teil, und das ist eigentlich für uns der spannendste, ist, wie komme ich von dieser Bakterienliste, die komplett unverständlicher grundsätzlich ist. Also man würde dann eine Liste bekommen von Hunderten an unterschiedlichen Bakterien. Wie komme ich von dort dann eigentlich zu einem Ergebnis? Und das ist das, wo wir auch in unserem Team sehr viel Arbeit reinstecken. Wir versuchen, Machine Learning anzuwenden, um diese Daten zu interpretieren. Und ich könnte da liebend gerne eine Stunde drüber reden, aber ich werde es sehr kurz halten, weil ich glaube, das Medizinische ist deutlich interessanter dann. Grundsätzlich, worauf wir aufbauen, ist, dass wir schon sehr, sehr viele Proben analysiert haben. Wir haben eine Datenbank von über 100.000 Proben bereits aufgebaut, sei es durch Einsendungen an uns, sei es durch Kooperationen mit Universitäten und mit unterschiedlichen oder im Rahmen von unterschiedlichen Studien. Und auf der anderen Seite haben wir einen sehr umfangreichen Fragebogen oder, sage jetzt mal, Anamnesebogen verbunden mit den Proben. Das heißt, wir wissen sehr, sehr gut, wie schaut die Diät aus von dieser Person? Wir wissen, welche Medikamente nimmt die Person ein? Welche Krankheiten wurden vielleicht schon mal in der Vergangenheit diagnostiziert? Und diese Daten werden dann in ein spezielles, in unserem Fall ein neuronales Netz gesteckt und aus dem versuchen wir dann Vorhersagen zu machen. Das Wichtigste und das ist das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, am Ende des Tages das Relevanteste im Machine Learning, im Mikrobiombereich ist, dass man auf die kritischsten Bakterien kommt, die eine Krankheit beeinflussen. Das heißt, wir versuchen wenn ich mir zum Beispiel 10.000 Reizdarmpatienten anschaue, habe ich vielleicht 2.000 unterschiedliche Bakterienarten identifiziert. Und um ein Muster zu erkennen zwischen Reizdarm und vielleicht nicht Reizdarm, darf ich nur mit den Bakterien arbeiten, die wirklich die kritischste Rolle spielen oder die am statistisch signifikantesten sind. Und deswegen geht viel Arbeit rein, herauszufinden, welche Top, zum Beispiel 30 Bakterien, haben einen Einfluss auf die Erkrankung. Und auf der Basis werden dann Vorhersagen getroffen. Man versucht dann zum Beispiel eine Linie durchzuziehen und sehr gut zwischen Reizdarm und Nicht-Reizdarm zu unterscheiden. Das machen wir tagtäglich, sehr umfangreich. Wir haben allein dieses Jahr über 80.000 Modelle trainiert in dem Bereich für unterschiedlichste Erkrankungen, wir versuchen unterschiedlichste Bakterienkorrelationen zu identifizieren. Und am Ende geben wir dann einen Einblick und einen Bericht raus oder einen Befund raus mit bestimmten Parametern, die im Mikrobiom sehr interessant sind. Ich würde sagen, einer der spannendsten ist sicherlich die Diversität, nennt sich auch Shannon-Index, wird dadurch berechnet, dass auf der einen Seite, wie viele Arten besitze ich im Darmmikrobiom und wie ausgeglichen sind sie. Also ich habe hier als Beispiel rechts zwei Bilder gebracht. Das obere, also beide Bilder haben im Endeffekt die gleiche Abundanz, also das gleiche Reichtum an Bäumen. Allerdings muss man sagen, das eine Bild, nämlich das untere, da sind die Bäume eher ausgeglichener verteilt, das heißt, jede Baumart ist ca. 25%, wohingegen bei der oberen gibt es vielleicht eine Art, die dominanter ist. Und genauso ist es im Mikrobiom. Was wir anstreben, ist eine hohe Diversität. Das heißt, ich möchte viele unterschiedliche Organismen haben, aber am günstigsten wäre es, wenn sie natürlich ausgeglichen vorhanden sind und nicht eine Art habe, die zum Beispiel sehr, sehr dominant ist. Es gibt noch andere Werte, die wir berechnen. Einerseits zum Beispiel ein Dysbioseindex, der in der Forschung oftmals beschrieben wird, oft korrelieren mit CED und Reizdarmerkrankungen. Und dann haben wir eben auch genau diese Vorhersagemarker, an denen wir entwickeln, beispielsweise für Reizdarmsyndrom. Aber wir haben ganz unterschiedliche Erkrankungen, die wir uns anschauen im Darmbereich, eben in einer Studie noch für Darmkrebs. Und da arbeiten wir auch konstant weiter, dass wir neue Marker identifizieren. Und am Ende können wir, wo wir uns hauptsächlich fokussieren bei MyBiom, ist dann auf die diätologischen Empfehlungen. Das heißt, wie kann man eigentlich das Mikrobiom mit der Diät dann beeinflussen? Und am Ende des Tages eine hohe Diversität erzielen, also idealerweise einen Rainforest, wie er auf der rechten Seite dargestellt ist, und ein buntes Mikrobiom bekommen. Genau. Und so viel zur Analytik dahinter. Und damit möchte ich zu meiner Kollegin übergeben.